Barth, Herbert Feuerstein, Rüdiger Hoffmann und Heller von Sinnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie am heutigen Samstag ganz herzlich zu Genial daneben. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich zu Hause vorm Fernseher sitzen und hoffe, dass Sie heute viel, viel Geld bekommen. Unser Rateteam ist hochkarätig besetzt. Herbert Feuerstein ist wieder da. Mario Barth, Rüdiger Hoffmann, eine Intelligenzbestie jagt die. Was haben Sie denn da?
Herr Beiler, ich bekomme seit etwa 2 Monaten Post.
Wie schön, freuen
jedes
Sie
Mal
sich
doch. Mario, ich freue mich jedes Mal drüber, denke, wieder jemand, der mich nett findet und wieder heißt es Holger Geweckter.
Was?
Ich kriege seit 2 Monaten Post, haufenweise. Ich möchte doch bitte mich woanders hinsetzen. Es trifft sich wieder in meinem Unterbewusstsein. Ich habe Schmerzen, ich habe Herz-Kreislauf-Störungen, wenn ich hier sitze. Ich sehe sie von vorne, das ist einfach katastrophal. Ich habe monatelange Therapien hinter mir. Ja, ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen und er hat gesagt, Herr Holger, ändern Sie etwas in Ihrer Lebenssituation. Und ich denke mal, das ist der Punkt, wo Sie wirklich etwas tun können. Ich möchte wieder rüber.
Oh. Das sind ja Schicksale, sagen Sie mal. Ja,
Herr Beiler, ich kann das nur unterstützen. Ich habe mit einem Feng Shui-Meister gesprochen. Der hat gesagt, das Gleichgewicht stimmt hier nicht mehr.
Ja, was machen wir jetzt?
Wir tauschen die Plätze wieder, Herr Beiler!
Ja,
ich habe alles vorbereitet.
Die Fußbank das, wieder an dem richtigen Ort.
Das Leben ist alles
schön
vorbereitet,
und ich bin mittendrin.
Sag mal, könnte ich nicht vielleicht auch mit Marvin?
Nee, jetzt ist Schluss.
Schade.
Aber vielleicht könnten wir beide tauschen.
Also gut, wenn, bitte, also wenn Sie meinen, dass das besser ist und dass jetzt also mehrere Antworten kommen, dann...
Ja, da gehen wir von aus.
Dann bin ich sehr gespannt. Ich fange mal vorne an mit der ersten Frage jetzt. So und sofort. Und zwar gehen wir nach Mönchengladbach. Dort wohnt Irene Siemes. Irene, ich begrüße Sie. Und Irene möchte Folgendes wissen. Warum stehen auf einem 2000 Quadratmeter großen Wiesengelände am Züricher See mehrere hochsitzähnliche Holztürme herum?
Weil es sind Hochsitze.
Ja, es ist ein Wiesengelände. 2000 Quadratmeter.
Der Hochsitz an sich steht auf einer Wiese. Wenn er mitten im Wald stehen würde, könnte man ja nicht den Ausblick auf die Wiese haben. Piff, paff, puff, Herr Walder.
Aber der Hochsitz im Wald steht ja im Wald, wo vorne eine Lichtung ist. Hier gibt es nur Wiese und es sind hochsitzähnliche Holztürme.
Und es geht ich auch glaube, nicht um Guinness und Pfahlsitzen?
Vielleicht noch eine kleine Information. Die Türme kann man nach Absprache unter Aufsicht besteigen. Bei dem Gelände handelt es sich um 1A Baugelände, beste und teuerste Lage nahe am Züricher See. Dort sollen exklusive Eigentumswohnungen errichtet werden.
Ja, das
ist doch das Stichwort des heutigen Abends.
Ja,
Eigentumswohnungen. Die sollen nämlich gebaut werden und die Leute können sich aussuchen, in welcher Höhe sie die Etage haben wollen, um zu wissen, welchen Ausblick sie danach genießen können.
Sehr gute.
Um sich
sehr
dann für eine Antwort. Bestimmte Wohnung zu entscheiden. Wollen Sie die Preise? Ich kann Ihnen einladen. Nee,
damit die entscheiden,
wo die welche Richtung.
Ich lasse das mal so gehen.
Ja!
So sehen diese Holztürme aus, die auf dieser Wiese herumstehen. Wie man sieht, hat der Turm mehrere Etagen. Die Höhe dieser Etagen entspricht der Höhe und Position der Balkone, also der Etage, die später zu den Wohnungen gehören. Um potenziellen Käufern einen Vorgeschmack auf den Seeblick zu geben, hat man eben solche Türme aufgestellt.
Natürlich.
Und wenn man dann raufklettert, dann hat man das Panorama, wow, das man später genießen kann.
Sind da noch Eigentumswohnungen frei, Herr Balkon?
Ich weiß es nicht, Frau Balkon. Aber die sind bestimmt sehr, sehr teuer, könnte ich mir vorstellen. Sehr, sehr teuer. Ja, Irene, das tut mir leid, aber...
Ja, wir haben die Plätze getauscht.
Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es damit was zu tun hat.
Natürlich.
Ich werde versuchen, das ganz schnell zu ändern, meine Damen und Herren.
Braucht ihr uns hier noch?
Ja. Jetzt zum Beispiel, Herbert.
Ja.
Alexander Drews aus Bruchsal möchte wissen, was ist der sogenannte Begegnungszuschlag?
Ja, das ist, wenn man jemanden nicht mag und der kommt und dann schlägt man ihm aufs Maul.
wie es mit einem Hochzeits-Heiratsinstitut? Irgendjemand vermittelt Connection? Und der Begegnungszuschlag ist der Zuschlag, dass es nach der ersten Begegnung so gefunkt hat, dass die beiden zusammenkommen.
Wo waren Sie eben beim Hochzeits...
So einem Heiratsvermittler.
Heiratsvermittler ist in dem Falle nicht richtig.
Nein. Na, das aber hat gar nichts Fall damit zu tun.
Das will ich so nicht sagen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Danke.
Was war das? Begegnungszuschlag.
Begegnungszuschlag. Ja.
Vielleicht ist das öffentlicher Nahverkehr. Wenn zwei Busse sich begegnen, muss man Zuschlag bezahlen, weil man kann in einen anderen Bus zwar nicht drin sitzen, aber zumindest reingucken. 2-3 Cent sind das meistens. Das in der Bonner Innenstadt ist das. Kommt auf die Aussicht dran. Das ist natürlich so.
Vielleicht sollten Sie doch lieber wieder tauschen.
Es ist eine Gebühr. Es ist eine Gebühr, die erhoben wird. Wenn sich unter bestimmten Umständen, zum Beispiel auf einem Kanal zwei Schiffe begegnen oder auch nicht, vielleicht auch zwei Züge.
Auf dem Kanal.
Vielleicht auch zwei oder dann wird es sehr teuer.
Ja. Ja.
Wie wär's denn mit, wir sind doch im Zeitalter. Also es ist ein Zuschlag, das ist ja die Gebühr.
Nein.
Wie wär's denn, wir sind doch im Begegnungszuschlag, weil man da was bezahlen muss, wenn man jemanden begegnet.
Hast vergessen, ne?
Nein.
Ich bin eigentlich noch in der Liebe gewesen, allerdings jetzt in der Kaninchenzucht.
Oh ja. Habe ich schon lange drauf gewartet.
Ach super. Also schon, dass man jetzt, ich hatte ja eben von Menschen gesprochen, gehen mal gut gelaunt ins Tierreich, in dem Fall mal ausnahmsweise zu den Kaninchen an sich, Begegnungszuschlag. Die haben also nicht zufällig gerammelt, sondern die Züchter haben die gezielt zusammengeführt, um besonders schön gezeichnete Kaninchenbabys zu bekommen. Und das ist der Begegnungszuschlag, den man bei Züchtern... Ja.
Wenn's genau, du zahlst eine Grundpauschale, damit die beiden pimpern. Jetzt kann das ja aber...
Also sich begegnen.
Sie begegnen. Und wenn die Begegnung dann auch positiv war, das heißt, wenn dann auch wirklich was, dann erst bezahlt der das Kaninchen haben wollte, noch extra Geld, weil nämlich hier der Rammler, absoluter
also ich sage, ich versuche mal diplomatisch zu sein, ja? Kaninchen ist falsch.
Aber Tiere ist auch falsch.
Pferde.
Tierzucht ist
Menschen. Menschen.
Moment, Tiere ist auch falsch.
Ja.
Na. Ist ja alles falsch, ne?
Ich glaube, also...
Seien Sie froh, dass die...
Friediger weiß es.
Ja, ich glaube, dass ich es weiß. Also, und zwar, es geht um Menschen, die sich nicht mögen, aber die sich schon irgendwie begegnen wollen oder sollen. Ja, und dann muss halt einer einen Zuschlag zahlen.
Warum?
Was weiß ich.
Wie wäre es denn mit Christis Versteigerung? Man sagt doch zum ersten, zum zweiten, zum dritten, jemand hat den Zuschlag bekommen oder nicht. Mhm. Vielleicht kann es ja sein, dass bei einer Versteigerung zwei Leute sich dermaßen hysterisch in die Höhe steigern und beide haben genug Kohle, irgendwelche Sheikhs aus Dubai. Es findet kein Ende.
Ja.
Und da gibt es eine Art Begegnungszuschlag.
Wenn die Veranstaltung länger als 6 Wochen dauert.
Nee, oder man, der eine, der hat den höchsten Preis, der andere den niedrigsten Preis. Und da, wo man sich trifft, da gibt es dann den Zuschlag. Und da begegnet man sich ja auch. Und das ist der Begegnungszuschlag.
Falsch.
Jetzt.
Ich bin beim Einzelhandel.
Wie schön.
Und zwar begegnet man einer Verkäuferin, meistens schlägt sie einem die Tür zu, weil man 5 Minuten vor Ladenschluss ankommt. Begegnungszuschlag. Also wenn man dann das schlägt und das begegnet, also quasi wenn das...
Das ist aber eine gute Idee.
Also man begegnet...
Wenn du in ein Kaufhaus gehst.
Tür macht zack. Zuschlagen. Zu. Sag mal, wie laut. Verstehen Sie? Aber,
nee, ich hätte ja gerade ins Wachkoma gefallen. Das ist Mann, dieses müde Gesicht immer, das geht doch gar nicht.
Ich sei doch froh, aus der Entfernung ist das so ein Stück kleiner, als wenn du hier sitzt.
Ich bin bei Schlag. Sind wir in einem Taubenschlag?
Nein.
Und es gibt einen Begegnungszuschlag. Nein. Wenn die nicht zu oft, dann zu.
Er sagt doch, es geht nicht ums Geld. Ich bin bei einem richtigen, ganz normalen, wirklichen Zuschlagen im klassischen Sinne. In der industriellen Herstellung von Alltagsgegenständen, glaube ich, gibt es so etwas, eine Metallkonstruktion fährt über eine Maschine, begegnet etwas und dann wird eine Niete zugeschlagen oder draufgeschlagen. Dann wird zugeschlagen.
In welcher Industriezweig könnte das denn sein?
Metallverarbeitung bin ich dabei.
Was? Etwas präziser?
Gelenke von Eingangstüren.
Das stimmt doch ja gar nicht, oder? Ist das Industrie? Hat das was mit Maschinen zu tun?
Das hat schon irgendwo, auch, ja, vielleicht mal schauen.
Na ja gut, so allgemein, wie ich das formuliere, hat das mit allem zu tun.
Natürlich.
Also wirklich Industrie? Zuschlag?
Mit Lichtschranke. Ach so, etwas mit Lichtschranke.
Also Industrie ist ja nur weit gefächert, nicht?
Ja,
also
aber
ist
sowas
ein breit gefächertes.
Ja. Nein, aber es ist
Laufbändern.
Ne? Herr Herbert, sag du es.
Was denn eigentlich?
Ja, nee, weil ich bin auch bei Laufbändern. Weil ja, das ist, also die Richtung ist ja richtig, ein Begegnungszuschlag.
In der Herstellung,
in dieser Herstellung von dem berühmten.
Ja.
So, jetzt begegnen
sich die Bänder und dann schlägt das zu.
Und dann geht es irgendwas.
Und schon.
Das heißt,
Auto ist
irgendwie
fertig.
Zwei Dinge begegnen sich und es gibt einen Zuschlag, was Sie eben schon sagten, mit Nieten, um es zu vernarten, vernähten, vernieten.
Nein.
Dann ist es fertig.
Nein. Falsch. Soll ich es euch sagen? Oder
Golf.
Bitte wer?
Golf.
Sport oder Auto?
Schlagen.
Ach so, Golf. Sport.
Vielleicht ist das die Mitarbeiter eines großen Betriebes, wenn die durch die Eingangstür gehen, müssen die eine Lochkarte einschieben. Und dann wird die Tür auf- oder zugeschlagen oder es schlägt ein Stempel zu. Also sowas in der Art. Man begegnet einer Maschine und muss dann draufschlagen, dass die Tür aufgeht.
Im Krankenhaus dem Chefarzt begegnet, gibt schon wieder einen Zuschlag. Ja.
Kennt das, ne? Feuerstein, wie geht's uns denn heute?
Ja,
100 Euro.
Genau.
Ja.
500, 600, ja. 700. Ne? Ja.
Also ich werde es euch mal sagen.
Sehr gerne.
Auf dem Gelände von Großbetrieben müssen die Fahrwege so breit sein, dass sich zwei Fahrzeuge, zum Beispiel zwei Gabelstapler, beim aneinander vorbeifahren nicht behindern. Außer dem geforderten Sicherheitsabstand von einem Meter, der zwischen den beiden Gabelstaplern zum Beispiel bestehen muss, verlangen die deutschen Arbeitsstättenrichtlinien, schöner Satz, schönes Wort, einen zusätzlichen Abstand von 40 Zentimetern. Im offiziellen Amtsdeutsch nennt man das den Begegnungszuschlag. Er garantiert, dass sich die beiden Gabelstapler nicht ins Gehege kommen, wenn sie sich auf einem Fahrweg begegnen.
Natürlich.
Das gibt es nur bei uns, glaube ich.
Also die sind eh schon einen Meter voneinander weg.
Ja, und dann kommt aber noch der Begegnungszuschlag von 40
Zentimeter. Und die 40 Zentimeter sind, weil die abends ungewaschen weiterfahren?
Keine Ahnung. Irgend sowas. Ist ja auch egal. Alexander Drews aus Bruchsal, 500 Euro.
Könnte was kosten.
Thomas Melcher wohnt in Köln und möchte gerne wissen, warum schießen die Italiener an Silvester mit Pasta gefüllte Feuerwerksraketen in die Luft?
Ja, kann ich dir ganz genau sagen.
Warum schießen die Italiener an Silvester mit Pasta gefüllte Feuerwerksraketen in die Luft? Kleine Info, es handelt sich äußerlich um ganz normale Silvesterraketen, so wie sie auch bei uns in die Luft geschossen werden.
Das sind zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja.
Du schießt das Ding hoch, macht man ja auch mit einem normalen Feuerwerk.
Ja.
Und dann steht man da und staunt und macht so. Da hat man das Feuerwerk und gleichzeitig das Festessen.
Oder das sind die alten Nudeln.
Wie?
Naja, einfach Tortellini, die einfach Verhaltbarkeitsdatum mal längst überschritten haben.
Ja.
Ich bin dankbar. Ich dachte, du sprichst von Kastration. Dann sprich bitte weiter. Die alten Nudeln.
Ach so.
Sprich bitte weiter.
Wegen Herrn Walder, meinst du?
Ja.
Nein, dass einfach das ganze alte Zeug weg ist. Sie schießen halt hoch zum Nachbarn, die Italiener, weißt du, mit den Sizilianern, die mögen sie nicht. Und dann den ganzen Rotz einfach rüber. Die schießen ihn ja schräg.
Warum denn?
Na, damit es weg ist. Weil wenn es hochschießt, kommt der Scheiß irgendwann wieder runter.
Nee, die schießen das schon hoch.
In ganz Italien oder was auch um ihren Vorfahren damit zu danken. So, jetzt bist du dran.
Warum das denn?
Na, weil wegen Engel oder was auch immer und dann schießen
mit
die
Pasta.
Das. Ja, weil der italienische Nationalgericht.
Sind ja Speisenopfer, meinst du?
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Sag nicht gleich. Dann,
ja, weil früher hat man Ochsen nach oben geworfen und die dann angezündet, aber die kamen halt zu schnell wieder runter.
Ja.
Kann aber das sein?
Die Frage ist natürlich, um was für eine Pasta handelt es sich? Ist es eine gekochte Nudel, die so macht? Nee, es ist so diese getrocknete.
Es sind ungekochte Spaghetti lange, ne?
Ich habe gesagt, warum schießen die Italiener an Silvester mit Pasta gefüllte Feuerwerksraketen
so, in die Luft? Pasta waren ja sowohl Tortellini wie Spaghetti, wie Spaghetti, wie Rigatoni, wie Lasagne sein.
Kann es alles
eine
sein.
Eine Lasagne zum Beispiel oder irgendwie eine lustige Bolognese-Gedönsrad ist ja zum Beispiel mit roter Soße gefüllt. Das heißt, die könnten ja eventuell damit auf weißen Gebäuden kleine Dinge hinterlassen oder schreiben da Viva la Italia mit der Pasta-Soße jetzt in dem Fall.
Wäre unter Umständen eine Möglichkeit. Die Frage ist, meine Damen und Herren, wird diese Dame und werden diese Herren diese Frage beantworten können? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass hier jetzt keiner vorsagen wird. Sie zu Hause können jetzt irgendwo nachgucken, im Duden, im Brockhaus, im Internet. Vielleicht finden Sie es ja raus. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Warum schießen die Italiener an Silvester mit Pasta gefüllte Feuerwerksraketen in die Luft? Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe nur noch eine Frage, ob es irgendetwas mit Aberglauben zu tun hat. Weil ich meine, der Italiener an sich ist nun mal für sein Lebensgefühl bekannt. Ein Gläschen Rotwein auf dem Piazza Navone und Pasta. Dass die sich einfach wünschen, nächstes Jahr soll es genauso lecker und gut gelaunt weitergehen, wie es all die Jahre war.
Die denken an...
An Manna, das vom Himmel regnet.
Genau das meine ich.
Also dieses himmlische Brot. Und weil das eben nicht passiert, machen sie das selber. Und schmeißen Sachen drauf, damit es dann runter regnet.
An sich logisch, Herbert.
Ja. Sowohl, ursprünglich wollten die Berlusconi raufschießen.
Der kommt immer wieder.
Ja, das geht dann nicht.
Ne? Wie wäre es denn mit folgender Theorie? Marco Polo war ja in China, hat dort sowohl das Feuerwerk als auch die Nudeln mit nach Italien gebracht.
Hat er?
Die kommen beide aus China.
Sehr geil. Und war der auch Italiener?
Der Marco Polo? Holländer? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nein, der war Italiener und hat das wieder mit zurückgebracht. Und vielleicht gedenkt man...
Hat der nicht auch Hemden gemacht?
Der Marco Polo? Aber der hat Pferde mit Stöcken verprügelt, bis er dann nur noch Bälle getroffen hat.
So.
Das ist einfach...
Der war echt schlechter. Bitte, ich nicht drüber zu lachen.
Das enttäuscht mich jetzt selber.
Es kann ja und sein. Zum Gedenken an diesen Herrn wird das halt gemacht, weil der Italiener war.
Seit wann machen die das denn jetzt? Ja.
Seitdem es Marco Polo gibt natürlich, weil vorher war ja albern.
Richtig. Falsch.
Hat das was mit Opfergabe zu tun?
Herr Hoeker, hat es was mit Opfergabe
Nein,
zu tun?
Das wär, Nein, weil es ist nämlich so,
dann,
die Flugeigenschaft einer Rakete wird extrem viel besser, um mal einen hervorragenden deutschen Satz zu gebrauchen, also wird extrem sehr viel toller, wenn man das ganze Gefährt mit Pasta macht, weil man damit hervorragend das Gewicht ausgleichen kann. Und man kann, glaube ich, mit ungekochten Spaghetti, die kann man, glaube ich, sogar in eine Wand schießen oder sowas, wenn man da richtig...
Könnte diese Antwort stimmen, Herbert?
Es kann ja, im Prinzip schon. Weil es ja sein kann, dass zusätzlich die Pasta durch die Verbrennung noch einen Effekt erzeugt, den man ohne das nicht hätte.
Ja,
wer weiß das besser als ich beim Versuch, Spaghetti zu kochen?
Aber ich glaube, es ist was ganz anderes. Also man denkt immer so, der Italiener isst unheimlich gerne Pasta. Aber es stimmt vielleicht gar nicht. Ja, und dann hat er hat an so einem Tag dann einfach mal die Gelegenheit irgendwie da...
Ich finde das mit den ungekochten Spaghetti gut, die so hart noch sind.
Ja.
Und am Ende schießen die ja mit den... Es muss ja an Silvester zumindest krachen. Das ist ja immer wichtig, glaube ich, um die bösen Geister zu vertreiben. Warum schießen die also nicht mit Spaghetti, Gewehren, Pistolen, Luftballons kaputt?
Also mit Härte hat es schon was zu tun.
Mit der Härte der Pasta?
Nee, mit der Härte des Feuerwerkkörpers. Damit komprimieren die den Feuerwerk.
Ja, mit beidem im Prinzip.
Also pass auf, neu formuliert. Es geht nicht darum, jetzt Pasta in Italien. Es geht um die Konsistenz der Pasta, mit der geschossen wird, weil damit etwas anderes losgelöst oder in Gang gesetzt wird oder ausgelöscht oder ausgeschossen wird. Die Kugeln. Die Pasta sind die Geschosse.
Die bilden halt ein zusätzliches Feuerwerk. Das ist sonst nicht...
Ja, das ist umweltfreundlicher.
Wenn er hier, hier.
Vielleicht ist der ganze Feuerwerkskörper aus Nudeln geformt.
Aus Nudelteig?
Aus Nudelteig.
Ja, das Ding fliegt 20 Minuten.
Oben Männer, das glaubt ihr doch selber nicht.
Das landet, ist es gut durchgekommen.
Doch, weil die so viel
Nudeln... Nein, es sind Geschosse, die etwas auslösen. Oder vielleicht ist das so eine Art... Wie wir im Oberbergischen doch das ein oder andere Schützenfest haben und die wollen diesen Adler darunter ballern. Es ist ein Wettbewerb an Silvester, wo die mit Pasta, weil sie aber keine Kugeln und Blei verballern wollen, mit harten kleinen Tortellini, also ungekochten Tortellini, Rigatoni, was sie alles so haben. Ich sag mal, das ist besser als Spaghetti, weil Spaghetti ist mir ein bisschen lang. Versuchen die ein Ziel zu treffen oder irgendein Ziel zu erreichen. Und wer da der Erste ist, oder wenn sie es alle zusammen geschafft haben, sind sie die schweren Silvesterkönige.
Ich sag's euch mal.
Gerne.
Ja. Die typischen Silvesterraketen sind mit kleinen Kügelchen aus Metallpulver gefüllt. Diese Kügelchen zaubern dann diese bunten Effekte am Himmel. Im Inneren dieser Kügelchen steckt ein fester Kern, der mit Metallpulver ummantelt ist. Als Kern werden unterschiedliche Materialien verwandt. In China sind es Reiskörner. In Deutschland sind es Rapskörner. Und in Italien sind es kleine Pastastückchen. Und deswegen werden in Italien jedes Jahr an Silvester mit Pasta gefüllte Feuerwerksraketen.
Das heißt, es geht überhaupt nicht um Italien?
Nein, das habe ich nur gesagt, weil ich musste ja ein Beispiel anbringen. Außerdem hat Thomas Melcher die Frage so geschickt.
Du betrügst uns, ne?
Ja, klar, klasse. Ja. Thomas, herzlichen Glückwunsch, 500 Euro. Sie können auch 500 Euro haben. Sie müssen uns eine Frage einschicken oder auch zwei oder drei, wenn Sie haben. Postfach, genial daneben. 50 616 Köln oder 01 378 10 1120 unsere Telefonnummer, wenn Sie anrufen möchten. Oder wenn Sie eine E-Mail schicken möchten, fragen @genialdaneben.de. Jochen Boost oder Jochen Bust. Ich werde ihn gleich fragen, wohnt in Kerpen, ist heute Abend hier. Jochen, wo sind Sie? Jochen. Jochen, man kennt sie schon hier. Sehr schön. Jochen möchte wissen, der Treppchen-Effekt. Was ist das?
Was?
Der Treppchen-Effekt.
Das ist beim Friseur. Nee, es gibt doch einen Treppenschnitt, einen Stufenschnitt. Treppchen-Effekt ist, wenn der Friseur an sich das so pfiffig schneidet, dass es diese Mac-Ryan-Frisur gibt, dass das so schön aufplustert.
Ja, da sagt man immer, bitte stufig schneiden, ne? Ist doch so, oder?
Ich glaube, das kommt aus der Psychologie.
So.
Und zwar geht es um Beziehungen. Wenn man nämlich Stück für Stück, Tag für Tag ins Unglück hineinsteigt, bekommt man das gar nicht mit, als wenn man einmal morgens wach wird, in ein tiefes Loch gefallen ist
und die Alte ist weg.
Genau. Also wie kleine Schritte eine große Entwicklung unerkennbar für den Betroffenen machen.
Psychologie ist gar nicht so richtig.
Richtig, ja, das habe ich mir gedacht. Das nennt man jetzt den Stufeneffekt, weil das habe ich sofort ganz schnell gemerkt.
Ja, Treppchen-Effekt.
Also, ja, sag du es erst und dann sage ich die richtige
Lösung. Du sagst dann die richtige Lösung. Ja. Es ist ein Effekt in der Chemie oder Physik für eine bestimmte Reaktion, die stufenförmig wie eine Treppe erfolgt.
Chemie oder Physik?
Beides scheiße,
ja,
ne?
Ja, beides scheiße. Sag's doch jetzt. Sag's mir doch ins Gesicht.
Sag ich nicht. Ist beides scheiße.
Ich löse mich so aus. Ne?
Treppchen-Effekt. Sag ich die richtige Lösung.
Ja. Jetzt aber.
Der Treppchen-Effekt ist das, wenn du als Mann ganz frisch mit deiner Frau zusammen bist und du 12-mal am Tag in den Keller musst.
Warum?
Weil sie mal wieder was will.
Was ist denn im Keller, was sie wollen will?
Weil, seit wann wollen Frauen etwas, was eine Logik hat? Die wollen einfach, dass du läufst.
Die wollen...
Ihr lässt mich ja gar nicht zu Ende reden, liebe Frauen. Das ist die zweite, das ist... Pass auf, so, das ist... Da läuft ja am Anfang die Treppen runter und nach 5 Jahren Beziehung sagt sie, Schatz, geh mal runter und dann sagt er, nö. Und das ist der Treppchen-Effekt.
Inzwischen habe ich zwei Lösungen.
Ich hätte noch eine.
Wir haben im Roten Kirschen hier in Köln ein ganz berühmtes Lokal zum Treppchen,
ja,
in dem auch gerne schon wichtige Politiker dieser Weltgeschichte gesessen haben.
Ja.
Der Treppcheneffekt ist natürlich, man sitzt in dieser lustigen Kneipe und macht politisch weitführende Verträge oder hat einfach nur einen Kater am nächsten Tag. Aber meine erste Lösung war... Ach,
das war schon die zweite jetzt.
Ja, das war jetzt schon die zweite.
Kommt jetzt die erste.
Jetzt kommt die erste.
Gut.
Könnte nicht der Treppcheneffekt, face it, Hafen, Meer. Da gibt es doch immer so Treppchen ins Meer rein. Warum auch immer. So, und je tiefer oder höher der Meeresspiegel ist, desto algenbewachsener sind doch die Stüfchen. Wisst ihr, was ich meine? Also oben kann man die noch relativ gefahrenfrei betreten und dann werden die immer glitschiger,
das heißt,
je mehr
sie... Das Effekt wäre zunehmender Algenbewuchs, ja, wie zum Beispiel Tag für Tag mehr Plack auf den Zähnen im Übertragen.
Ja, genau. Ja.
Ich weiß es.
Oh,
es, ja. Es ist eigentlich ganz naheliegend, es kommt aus dem Bereich der Pantomime. Also wenn man zum Beispiel...
Oh, sehr gerne, mach uns die Treppe. So, so, ah. Ja, ja, die Treppe. Ja, ja, die Treppe. Die Treppe, die Treppe. Darf ich dich Milan Sladek nennen?
Bitte.
Schade, runter war falsch.
Hoch.
Ach. Hoch auch.
Jetzt weiß ich es aber. Treppcheneffekt, meine Damen und Herren, ist, wenn so ein Typ auf dem Treppchen sitzt ist. Und wir nicht weiterkommen, ne?
Der Treppcheneffekt kann ja auch sein, dass das etwas ist, was aufeinander aufbaut. Weißt du? In der Wirtschaft beispielsweise. Eine Firma gründet sich und daraufhin Symbiose, sowas. Andere Firmen kommen dazu. Synergie, ja? Und Treppcheneffekt, das eins... Quasi eins kommt nach dem anderen. So.
Wie wäre es denn mit Werbeverträgen in der Leichtathletik? Du kommst doch aufs Treppchen bei einem... Ja, hallo.
Ah, ja.
Und Treppcheneffekt ist, wenn du in der Leichtathletik auf dem Treppchen standest, kriegst du Werbeverträge und kannst richtig Kohle einfahren.
Das wäre dann der Treppcheneffekt. Wenn
das
ich da
wäre
oben
der
stehe.
Treppcheneffekt. Sportler, die mal auf das Treppchen kommen, auf Platz 1 im besten Falle.
Ja. Klingt sehr logisch. Man sagt ja auch aufs Treppchen steigen.
Ja.
Ist in dem Falle aber jetzt nur leider völlig daneben.
Wie wär's denn mit Computerspielen? Die sind ja immer so gestaltet, dass sie immer in kleinen Schritten schwerer werden, sodass man die ganze Zeit dabei bleibt. Ja. Und das sind so kleine Treppchenschrittchen.
Mhm. Ah,
kleine
das ist
was?
Gut.
Treppchenschrittchen. Alle mit SCH. Ich schreibe sie alle mit SCH, egal wo sie wollen. Aber es
Treppchenschnittchen.
Also es wird immer ein Stückchen...
Ist der Treppcheneffekt, dass nachgewiesenermaßen die meisten Unfälle im Haushalt passieren, wenn die Hausfrau an sich auf die Leiter, auf die Stufe, auf die Treppe steigt, um die Vorhänge, es gibt ja auch so kleine Leitern, heißen doch auch
Tritt,
ja, oder Tritt oder Treppchen, also das heißt, das ist einfach...
Ich glaube, ich habe...
Idee!
Jetzt, letzte Chance.
Nein, das Gefühl ist fast zu wissen.
Ich hätte zwei Lösungen. Ich hätte zwei Sachen.
Also letzte
eine Sache... Was? Nee, dann mach ich
das. Letzte und Chance, beide wollen
Moment,
wir
Moment,
was
halt,
sagen.
Nee, das.
Ja, gut,
die letzte, also. Dann machen wir es gleichzeitig, oder?
Ja, ja.
Also ich glaube,
also,
es kommt
ich
aus.
Ich glaube, dass es eine Sache ist, die aus
Es war leider beides falsch.
Oh, das brauchen also, Sie doch so.
Ja, ich hab's genau gehört.
Ich hab gesagt, aus der Börsenterminologie.
Ich hab falsch gesagt.
Der alte genau. Mann mit den Stereo-Ohren. Ich bin bei dir.
Ich sag's euch mal.
Ja,
also, Jochen hat nicht nur eine schöne Frage mitgebracht, sondern auch noch ein Foto. Und zwar ein Foto des Genial-Daneben-Logos. Aufgenommen mit einer Digitalkamera. Und dann hat er das Foto stark vergrößert. Ergebnis: zwischen den einzelnen Bildpunkten entstehen treppenartige Übergänge. Ich habe das Ganze nochmal ganz groß hier, da muss ich nur schnell mal runtergehen. So, wenn man das dann so sieht, hier kann man genau sehen, lauter kleine Treppchen. Daher spricht man in diesem Zusammenhang von Treppcheneffekt. Jochen, 500
Euro. Sehr schön.
So, wir gehen mal nach Würzburg. Dort wohnt Barbara Finke. Und Barbara möchte wissen, was ist eine Nullgasse?
Oh, das einmal.
Warte mal, das weiß ich.
Eine Nullgasse.
Naja, bei der Kegelbahn gibt es ja die Gasse und da wirfst du einen Pudel und machst null Punkte. Sag ich mal schnell und spontan, damit meine Kollegen die richtige Lösung erraten können.
Ich glaube,
das ist auf einer Kegelbahn die Gasse.
Das hat mit Kegelbahn nichts zu tun.
Es ist ein Theaterausdruck. Da spricht man doch von den Gassen.
Ah, in der Gasse. Ja, 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 ja.
Du hast die erste Gasse, zweite, dritte. Ja. Und vorne da direkt am Proszenium, das ist die Nullgasse.
Richtige Antwort.
Ja!
Die seitlichen Auf- und Abtrittsmöglichkeiten auf einer Theaterbühne werden, wie Herbert eben richtig sagte, Gassen genannt. Eine Bühne verfügt über meist über mehrere solcher Gassen. Diese sind durchnummeriert. Die erste Gasse liegt unmittelbar hinter der Linie, die durch den geschlossenen Bühnenvorhang markiert wird. Diese Linie wird Nulllinie genannt. Deswegen heißt die erste Gasse hinter der Nulllinie Nullgasse.
Sehr gut.
Ja, Barbara, es tut mir leid, aber Herr Feuerstein ist ja des Öfteren im Theater, hat dort Lesungen. Oder so etwas.
Er hat sich auch als Schauspieler profiliert. Ich habe ihn sehr gerne letztens im ZDF gesehen.
Er hat auch den Frosch gespielt.
Und ihr sagt nichts dazu irgendwie.
Nee, du bist toll.
Du kannst unheimlich gut schreiben. Also
Barbara,
seine Bücher.
Wir sprechen nachher.
Du warst im Zentrum der Freude, dort bist du aufgetreten. Sehr schön. Sehr schön.
Ja, ich war im Zentrum der Freude. Und bitte.
Ja. Annette Kruse wohnt in Langelsheim und Annette möchte Folgendes wissen. Warum verbrauchen die Arbeiter einer Fabrik in Schwan, ich sag gleich, wo es liegt, täglich rund 70 Billyboy-Kondome?
Was Billyboy-Kondome?
Ja, Schwan liegt in Mecklenburg-Vorpommern und die meisten der 100 Angestellten sind weiblich.
Da kommst du mit Noppen da. Oder ohne, Herr Balder?
Ich glaube,
das ist dein Heimatort, oder was?
Aufpassen, ja. Ohne. Also, Schwan liegt in Mecklenburg-Vorpommern und die meisten der 100 Angestellten sind weiblich.
Und da steht jetzt, warum verbrauchen die am Tag bis zu?
Täglich rund 70 Billyboy-Kondome.
So, jede und wir sollen jetzt rauskriegen, was das für eine Fabrik ist und wozu die
warum sie die verbrauchen?
Ja, genau, und es ist keine Kondomfabrik.
Es ist keine Kondomfabrik.
Die gehen kaputt.
Wie, die gehen kaputt?
Die Kondome gehen kaputt.
Ja, warum denn?
Weil...
Wahrscheinlich,
die,
ja.
Weil die, naja, sonst würden sie ja nicht verbrauchen.
Aber es ist keine Kondomfabrik.
Nein.
Nein,
das
was ist es denn
eine,
dann?
Das ist ein Synchronstudio, die Unterwasseraufnahmen machen und das Mikrofon in ein Kondom reinballern.
Da brauchen die täglich 70.
Also, weil die Mecklenburg-Vorpommerinnen ganz lange Fingernägel immer haben. Und daher
er weiß das.
Ja, also es ist wahrscheinlich ein Puff, oder?
Um die Ecke gedacht.
Ja. Stellt euch mal vor, das würde jetzt stimmen.
Die stellen vielleicht irgendetwas her und schützen ihre Finger vor.
Ja, stimmt es, Balder?
Nein!
Ja, Finger schützen, aber...
Also die schützen damit ihre Finger oder ihre ganze Hand. Das kommt auch davon, dass das für Arbeiterinnen...
Das tun die eben nicht.
Ja, deshalb meine ich ja, sollten wir es auf diesem Wege überhaupt nicht versuchen, zu einer Lösung zu kommen.
Ja.
Das ist eine Fabrik.
Ja.
Die stellen etwas sehr Spezielles her.
Ja.
Und um ein Optimum ihres Objektes herzustellen, benutzen die Kondome, indem sie die Kondome über irgendetwas ziehen oder die Kondome mit irgendetwas füllen.
Über irgendetwas ziehen ist nicht übel.
Über irgendetwas ziehen, um eine, nee, ich weiß nicht, rauszukriegen, ob das, was sie da überziehen,
scharfkantig
ist. Wir sind aber nicht in einer Fabrik von Sexpuppen, Herr Weiler.
Wie wär's denn, die stellen einfach Luftpumpen her, dann ziehen wir es oben drüber, pumpen auf und dann weiß man, ob die Luft da rauskommt oder nicht.
Finde ich gut.
Und wie viel Druck die aushalten kann.
Könnte man auch mit Luftballons machen.
Ja, nicht bei den Luftpumpen, Herr Balder.
Oh. Jetzt übertreiben Sie aber maßlos, Herr
vielleicht. Nur weil Sie sich das nicht vorstellen können, Herr Balder. Ich kann Ihnen Bilder zeigen. Also, wenn ich weiß.
Vielleicht stellen die ja Dinge her. Es ist eine Metallverarbeitungsfabrik. Die drehen etwas in einer Drehmaschine. Und um zu gucken, ob das auch wirklich gradfrei ist, man spricht davon Grad, wenn etwas ganz scharfkantig ist, werden die Kondome drüber gezogen. Und wenn die dann reißen, man kann ja nicht immer die Hände drüber machen und zerreißt sich die Finger.
Nicht Metallverarbeitung.
Holz. Plastik, Holz, Splitter.
Das hat
Splitter, Besenstiele. So. Und zwar werden irgendwelche Besenstiele oder Treppengeländer gedrechselt. Und weil man da nicht mit der Hände so rüberfahren kann, weil man dann überall Splitter hat, werden da Kondome drüber gezogen. Und wenn die dann reißen, sind sie kaputt.
Aber das ist völlig grundlos dann.
Naja, wolltest du deine Hand immer darüber ziehen? Da kannst du auch nur zwei, drei Mal
machen. Man kann ja einen Handschuh anziehen.
Ist das einfach
etwas,
um zu Zum Beispiel in einer Herstellung von Schläuchen, um einfach so Atü, also anders zu messen. Also zum Beispiel jetzt ein Wasserschlauch. Ne? Ja. Und da will ich sehen, was hat der für ein Effet. Und macht da diese Präservative drüber, um zu sehen, wie viel Liter da, whoop.
Ich glaube, das wäre bei Schläuchen nicht so gut. Ihr seid ja auf dem richtigen Weg.
Ja, wir müssen jetzt nur das Produkt finden.
Das wäre schön.
Färbung. Es ist Kunststoff. Es ist Latex. Liebig.
Sag, was es ist. Es muss ja eine originelle Antwort sein.
Latexverarbeitung.
Kein Nahrungsmittel. Hoffentlich.
Doch.
Ah, gut.
Banane. Ah.
Vielleicht Weihnachtsmänner. Die sind ja auch Schokolade.
Also sagen wir es mal so, um euch nicht ganz auf eine falsche
Fährte zu führen.
Nicht Würste.
Aber fast Würste.
Fleisch. Filet. Rinderfilet.
Aber fast Würste.
Schweine.
Probieren die schon etwas aus, um eine formschöne, jetzt nicht Würste, aber bevor es in den Naturdarm kommt? Na.
Kurz wollen.
Aber es ist ein Nahrungsmittel.
Naja, gut, im weitesten Sinne schon. Also man kann nicht essen, ja.
Und brauchen die das bei Haribo? Geht's um
Muss man aber nicht
Geht's
unbedingt
um Süßigkeiten
essen.
Herbei?
Nein.
Geht's um herzhafte
Wurst. Fastwürste.
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 Fastwürste. Fastwürste sein.
Was man aber nicht isst.
Was gehört denn zu so einer Wurst alles?
Die Pelle.
So.
Ja, so, Herbei.
Ja, aber heißt was?
Ja, aber Schafsdarm.
Moment, was?
Die Pelle.
Was stellt diese Fabrik her?
Pelle. Wurstpellen.
Hallo? Wir kaufen Würste in Präservativen.
Das ist das, was ich gefunden hatte, ne? Wurst, Wurst und Letzte. Bitte, bitte,
also, hier.
Ja, nee, pass auf.
Ja, was machen
wir
jetzt?
Pass auf. Das ist so ein Ding, da wo die Wurst rauskommt. So ein Metall.
Wurstteil,
scheißegal. Und da wird ja der Schafsdarm oder die Wurstpelle oder was auch immer rübergezogen. Ja, und damit einer, pass auf. Pass auf, das ist spannend. Ja. Damit aber nicht während der, wenn die Maschine so läuft, so, und das geht ja unheimlich schnell. Damit da nicht der Darm oder diese Wurstpelle reißt, wird vorher geguckt, ist denn da auch alles, und darum wird dann Kondom drüber gezogen, und wenn der dann reißt, dann sagt man, muss er neu einstellen, oder zu viel Druck auf dem Fleisch, glaub, oder.
Es ist einfach.
Vielleicht.
Ja.
Es ist einfach am Ende,
also was macht man
am Ende oder also, der Anfang der Produktion,
es
wird
gibt
dieses Ausstoßrohr gereinigt. Und
diese Wurstpellenfabrik benutzt täglich 70 Kondome. Wozu? Was treiben die damit?
Was die damit treiben?
Die gucken wir doch jetzt wieder.
In der Mittagspause.
Was könnten die denn machen?
Also, wie wird denn so eine Wurst? Also, es hat nichts mit dem Wurstinnereienausstoßrohr zu tun. So ist der Fachbegriff für das Wurstinnereienausstoßrohr.
Ja, es wird einschließlich Wurstpelle hergestellt.
Es wird Wurstpelle hergestellt.
Vielleicht testen die damit.
Was testen die denn?
Wie elastisch ist die
Wurstpelle? Die Stärke der Wurstpelle damit.
Und wie machen die das?
Im Vergleich.
Indem die einfach im Vergleich so und so viel in den Kondom reinballern an Wasser oder irgendwas.
Und dann hält und das die Wurst. Wenn man bestimmten Druck aushält, dann hält das auch die Wurst aus.
Und wie machen die das?
Die machen das da rein.
Ja.
Und dann halten die das.
Wir machen das. Die hauen da Druckluft in Kondom, dann knallt das Ding, sagt bei so und so viel. Nein, pass auf, die hauen da Luft rein in den.
Wo rein?
In den
Kondom.
In das Kondom. Nein, in die Wurstpelle.
So, weiter.
Und dahinter ist ein Kondom.
Dann messen die Stärke der Wand oder was auch immer. Und dann auch die. Mann, Balder, mach mal!
Kennst du das?
Ja, das ist ja kurz davor.
Ja.
Pelle steckt in den Kondom drin und dann, wenn die reißt, dann
meine, also die Pelle wissen, steckt im Kondom drin und dann wird rein. Pelle nein, Quatsch. Liegt. Ja, die Pelle kommt in den Kondom rein. Dann kommt Luft rein. Ja, und dann wird geguckt, ob die Pelle luftdurchlässig ist. Nee.
Nein,
damit ob sie, hat die Pelle geformt.
Ob sie,
wenn sie platt sind, die Teile im Kondom drin.
Na, genau, weil sonst fliegt es ja überall.
Weg.
Ja. Also ich lasse das mal so.
Ja!
Also lass das mal jetzt vergessen. Ist ja alles relativ. Anders geht's ja gar nicht. Also, ich sag's euch mal genau. Bei der Firma Texter in Schwan bei Bad Doberan werden Wurstpellen hergestellt. Täglich ca. 100.000 Stück. 20 davon landen in der Abteilung für Qualitätssicherung. Dort werden die Wurstpellen mittels Druckluft auf ihre Reißfestigkeit geprüft. Und das geht folgendermaßen. Über das Druckluftventil wird erst ein Kondom gestülpt, dann kommt eine Wurstpelle drüber. Jetzt wird das Ganze unter Druck gesetzt von 2,5 Bar. Erst dann darf die Pelle platzen. Die Kondome werden benötigt, weil die Wurstpelle luftdurchlässig ist. Der Test ohne Kondome also gar nicht durchgeführt werden könnte. Circa 70 Kondome braucht es täglich. Jedes Kondom wird durchschnittlich für 3 Wurstpellen benutzt. Das ist die Antwort.
Ja, ja,
haben wir können
ja
wir das jetzt so gelten aber ohne lassen, Geschmack? Oder?
Das heißt, wir können alle sicher sein, 3-mal ist so ein Kondom Luft undurchlässig. Nur jetzt so für den Alltag. Also,
bei Ihrer Größe bin ich mir da nicht so sicher.
Ja, du.
Also, ich meine, das war ja jetzt fast richtig, obwohl es nicht ganz richtig war.
Ich bin auch dafür,
also,
die Tacken raus.
Finde ich auch, ne? So ganz, ja. Also 100, ja, ja. Es hat auch so lange gedauert, ich habe auch viel geholfen.
Ja, genau, umgekehrt.
Ja, finde ich auch. Annette Kruse aus Langenzeit, 500 Euro geben bei Ihnen. Ja. Ja. Finde ich auch. Dieter Hägele wohnt in Neckarsulm und möchte wissen, warum lagern beim Dekra in Neumünster Schuhe, wie sie von Offizieren der US-Armee getragen werden.
Was ist Dekra?
Dekra ist die Abkürzung für Deutscher Kraftfahrtüberwachungsverein. Kann man zum Beispiel sein Auto selber über den TÜV bringen? Dekra. Und bei den Schuhen handelt es sich um die offiziellen Uniformschuhe für Offiziere der US-Armee.
Das hat mit Sicherheit was zu tun mit, wie die Pedale auseinander sein müssen. Und das muss auch ein amerikanischer Soldat können. Und wenn das zu eng ist, dann ist das ein Problem. Und dann kriegen die keine Zulassung, ob die wollen oder nicht.
Nee.
Wie viele Schuhe lagern da?
Auch eine ganze Menge. Ne? Ist egal, wie viel. Auf jeden Fall lagern
die
dort
werden benutzt.
Schuhe.
Die werden benutzt, um etwas zu testen. Und zwar zum Beispiel... diese Militärschuhe sind ja meistens Stahlkappe, wa? Mhm. Und dann sind die auch ätzfrei, irgendwie die Sohlen lassen sich nicht
Soldat
verätzen
ist
oder so. Soldat ist manchmal drin in so einem Schuh. Aber der ist ohne Soldat, liegen die Schuhe da oben, ne?
Ja. Da lagern nur die Schuhe. Da lagern die Schuhe von Offizieren der US-Armee.
Ja, Dekra, die überprüfen ja auch Autos. Ist das jetzt,
die überprüfen man sich nur Autos
jetzt. Nur machen
ja,
nur
ist
Autos.
Ein anderer TÜV.
Ah, okay. Genau. Ja, wobei TÜV ja nicht nur Autos
Ja, die machen ja nicht nur TÜV, die machen ja auch andere Sachen. Genau.
Vielleicht.
Ist das für die besonders praktisch, um das Profil der Reifen zu prüfen? Weil die Militärschuhe haben ja auch ein sehr ausgeprägtes Profil. Und vielleicht können die da so ganz lustig, bevor sie da lange mit so einem Millimetermesserchen machen die mit den Schüchen so über die Reifen. Mopataka.
Nee, machen sie nicht.
Und aber dann wissen sie, wenn das irgendwie hält, Profil Militärschuh, Profil Reifen.
Warum Ami-Schuhe? Warum nehmen die nicht einfach normale
deutsche? Weil die ein besonderes Sohlenprofil haben. Es geht um das...
Es geht das hat mit dem Sohlenprofil...
Es geht um das Leder.
Es geht um was?
Das Leder der Schuhe.
Es geht nicht um das Leder.
Geht es um den Schaft der Schuhe, dass der hoch ist?
Der ist nicht hoch, sind ganz normale Schuhe.
Ach echt?
Ja.
Es sind einfach bestimmte Normenschuhe und die müssen die Crash-Dummies tragen.
Weil damit eine Einheitlichkeit.
Die kommen aus Amerika.
Die kommen, die auch aus Amerika.
Und die haben ja ganz andere Füße.
Völlig
andere. Also sowohl die Amis als auch die.
Ja.
Die haben manchmal sogar...
Richtige Antwort.
Ja!
Ich habe ja selber.
Oh, nicht auf den Tisch stellen, aber der Torte, machen drei Spucke
ich
bitte
halt's
dreimal.
Ja so
fest. Spucken Sie bitte dreimal, danke.
Das ich habe ja selber Tisch, immer wieder als Crash-Dummy gearbeitet.
In Neumünster befindet sich das Crash-Test-Zentrum. Das Dekra. Crashtests wurden erstmals Anfang der 70er Jahre in den USA durchgeführt und seitdem gibt es genaue Vorschriften, wie ein Crashtest-Dummy, also die Attrappen, die immer durch die Windschutzscheibe fliegen, wie so ein Dummy gekleidet sein muss. Er trägt unter anderem Feinripp-Unterwäsche und so weiter und so weiter. Unter anderem diese Schuhe hier. Und das sind die offiziellen Uniformschuhe der Offiziere der US-Armee, weil man die seinerzeit den ersten Dummies angezogen hat, tragen die Dummies heute überall diese Schuhe. Grund, um die Testergebnisse international vergleichen zu können, muss die Ausstattung der Dummies überall gleich sein. Deshalb lagern im Crash-Testzentrum des Dekra solche
Schuhe. Das heißt, man geht davon aus, dass Frauen immer noch nicht Auto fahren, Herr Walde?
Ich weiß es nicht, Frau von Sinnen. Anscheinend, auf jeden Fall tragen diese Dummies auch die gleiche Unterwäsche, die gleichen Hemden.
Ich höre immer nur Feinripp und
Feinripp.
Doch gibt's auch Kinder.
Mit Sicherheit.
Ja, es gibt ja Kinder. Mensch, Dieter Hägele, es tut mir leid. Aber wenn man natürlich so Leute wie Feuerstein hier hat und Da hat man natürlich keine Chance, Herbert. Nicht? Jetzt freust du dich.
Boah, Herbert, echt, das war's heute wirklich.
Jetzt habe ich wieder Schuldgefühle. Ich freue mich gar nicht. Ne?
Das geht weg, das geht weg.
Wir müssen einen Spendenfonds für Leute, die von mir geschädigt sind. Ne?
Das wird teuer, Herbert. Ja. Das wird sehr, sehr teuer. Ja, Mensch, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld heute unter die Leute gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei der Besetzung atmet natürlich schon, wenn man hier reinkommt. Und dann tauschen die auch noch die Plätze, dann ist nur völlig Feierabend. Ja. Aber was soll's. Meine Damen und Herren, nächsten Freitag gibt's mit Sicherheit wieder mehr Geld. Das war genial, daneben schönen Sonntag.